Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. So ein Stapel an Akten etwa umfassen die RKI-Files, die inzwischen freigeklagt wurden. Sich da durchzuwühlen, dürfte normalerweise Jahre dauern. Es gibt aber eine Möglichkeit, um die Essenz, die wichtigen Aussagen dieser riesigen Datenmenge in Sekundenschnelle auszusortieren und sichtbar zu machen. Warum er diese Technologie unseren Zuschauern kostenlos und exklusiv zur Verfügung stellt und warum sein neuestes KI-Modell von der EU als Hochrisikofall eingestuft wurde, darüber wollen wir heute sprechen. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM, heute mit Peter Jajczko. Herzlich willkommen, Herr Jajczko.
Herzlichen Dank für die liebe Einladung, Herr Hopf.
Herr Jajczko, bevor wir gleich ins Thema reinstarten, und das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema für die Leute, welche sich nicht abwenden, welche nicht sich sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, welche nicht ausblenden, sondern die nach wie vor sagen, ich will genau hinschauen und ich will Aufklärung bekommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und einen wichtigen Beitrag, das möchte ich gleich mal vorab sagen, den Sie hier auch leisten und dafür meinen herzlichen Dank. Ich möchte Sie mal ganz kurz unserer Community vorstellen. Sie wurden 1976 in Baden bei Wien geboren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung starteten Sie Ihre Karriere als Softwareentwickler und spezialisierten sich schon früh auf Business Intelligence, Datenanalyse, Machine Learning und künstliche Intelligenz, das wahrscheinlich aktuell prägendste Thema überhaupt unserer Zeit. Sie arbeiteten bei namhaften Unternehmen wie IBM, Oracle, Alteryx und Microsoft, bevor sie 2023 ihr eigenes Unternehmen gründeten. Als Experte und Berater in Sachen künstliche Intelligenz sind sie international anerkannt und gefragt. Und deswegen ist diese Verbindung, den Willen zur Aufklärung und das Auslesen von Datenanalysen und von Informationen, das ist eine sicher auch seltene Verbindung und doch umso wichtiger. Deswegen meine erste Frage an Sie, Herr Jajczko. Sie haben den sogenannten RKI-Chatbot entwickelt. Was ist das denn genau und wie unterscheidet sich das beispielsweise von den bekannten Chatbots wie ChatGPT?
Ja, also herzlichen Dank, Herr Hopf, nochmal für die liebe Intro. Ich beschreibe ganz kurz mal, wie es überhaupt zu diesem Projekt gekommen ist und welche Technologien wir dazu auch einsetzen und gehe dann vielleicht auch nochmal ganz konkret auf die Frage ein, wie sich das zu ChatGPT, das ja eigentlich eine sehr große Community schon erreicht hat. Viele verwenden das im privaten Bereich. Mhm. Wir haben diese Technologie eingesetzt in Kombination mit Suchtechnologien, um die RKI-Files, die ja, ich glaube, es war im Juli diesen Jahres, wenn ich mich recht entsinne, geleakt worden sind, dieses große Datenmaterial, insgesamt waren es 10 GB an Daten, alles Mögliche an PDF-Dokumenten, meistens PDF-Dokumente, aber auch E-Mails, E-Mail-Kommunikation des RKIs, dass wir diese Informationen nehmen, in einen Suchindex laden. Das Komplexe Technische daran ist, dass wir auch die Informationen dann entsprechend vorbereiten und aufbereiten müssen und ja, dann dieser künstlichen Intelligenz, diesem sogenannten Large Language Model zur Auswertung übergeben. Die Idee eigentlich ist daraus entstanden aus einem konkreten Kundenprojekt. Wir haben hier mit einem österreichischen Rechtsanwalt, dem Gottfried Forsthuber, zusammengearbeitet, der uns eigentlich beauftragt hat, dieses Recherchesystem zu erstellen und zu entwickeln. Gemeinsam mit ihm, der Herr Forsthuber als Rechtsanwalt in Österreich, hat viele Fälle zu den Corona-Zeiten vertreten, die beispielsweise Ausgangssperren missachtet haben, also von kleineren bis größeren Delikten sozusagen. Und für ihn ist es natürlich interessant, als Rechtsanwalt seine Klientenakten zu verschneiden, respektive zu verbinden mit den Schlüssen, die man aus den RKI-Files ziehen kann. Ja? Mhm. Denn das RKI war ja maßgeblich für die Maßnahmen zuständig, Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich haben sich auch die österreichischen Behörden und die österreichische Politik vor allem an die Empfehlungen des RKI gehalten. Und ja, das ist eigentlich so die Geschichte, die dahinter steckt. Ja.
Oder eben auch nicht an die Empfehlungen gehalten. Ne? Also es ist ja auch oftmals so gewesen, dass das RKI dann, so kam es im Nachhinein raus, also RKI ist das Robert-Koch-Institut, eine ganz andere Empfehlung unter der Hand gegeben hat. Und der Staat oder die staatlichen Stellen haben sich bewusst dazu entschieden, nicht der Empfehlung des RKI zu folgen, sondern eben ihre ganz eigene Agenda rauszugeben. Und die war es eben eher, die Menschen in Angst zu halten und die Bedrohungslage deutlich stärker zu verschärfen, als sie eigentlich war, um wiederum die Menschen dazu zu bekommen, dem ultimativen Ziel zu folgen. Und das ist, sich einer mRNA-Impfung zu unterziehen und die maßnahmeneinschränkenden oder die Bürgermaßnahmen einschränkenden Dinge durchzuziehen, auch die durchgezogen werden wollten. Aber Herr Jaitschko, könnten Sie das direkt mal für die Zuschauer hier vorführen, damit der Zuschauer auch sich im Zweifelsfall danach sagt, okay, wie probiere ich das Ganze denn aus? Wie sieht das aus? Was kann ich damit machen?
Absolut. Ja, sehr gerne. Also ich zeige es Ihnen in einem Screensharing ganz kurz die Oberfläche unseres RKI-Chatbots. Ich habe ein Beispiel vorbereitet, wo es genau um so eine Frage geht, beispielsweise die Sinnhaftigkeit von Schulschließungen. Sie können das System verwenden wie ChatGPT, nur mit dem Unterschied, dass das Datenmaterial, das dem zugrunde liegt, eben die Rohdaten des RKI sind. Das heißt, das sind alle PDF-Dokumente des RKI-Files, die ganzen Gesprächsprotokolle und so weiter. Sie können hier einfach eine Frage auswählen, zum Beispiel, welche Zweifel äußerte der RKI-Krisenstab zur Wirksamkeit von Schulschließungen, weil das war ja eine so eine Gretchenfrage, wenn man so möchte, nicht? Macht das überhaupt Sinn, dass Schulen geschlossen werden oder nicht? Und hier sieht man ganz klar aus der Antwort des Chatbots, wo wir hier dann unterschiedliche Antworten bekommen, zum Beispiel fehlende Evidenz für erhöhte Übertragung bei Schulkindern. Ja? Und der Chatbot wirft nicht nur dann die Frage aus, sondern wir bekommen hier dann auch immer tatsächlich die Referenz zu den entsprechenden Rohdaten des RKIs. So funktioniert im Prinzip der Chatbot. Über die Webseite, die wir dann, glaube ich, auch nochmal verlinken können im Nachgang, können die Leute sich entsprechend anmelden. Wir haben eigentlich vorgesehen, dass wir jeden Benutzer sozusagen ein Stück weit, ich würde nicht sagen überprüfen, ja, aber wir schauen natürlich, dass wir hier spezifisches Publikum wie Rechtsanwälte, Journalisten, die da interessiert sind, dieses System zu verwenden. Ja, dass wir denen helfen, die Recherchearbeit zu erleichtern am Ende des Tages. Und eben dann Widersprüche aufzudecken, wie zum Beispiel gab es tatsächlich politische Einflussnahme, ja oder nein. Ja, weil das ist ja oft das, was kolportiert wurde, nicht, dass die Politik quasi sich nach den Empfehlungen der Experten und Expertinnen gerichtet haben. Man sieht aber ganz klar aus meiner Sicht aus diesem Datenleak, dass dem eben nicht so war. Das ist ein Learning, das ich persönlich aus der Recherche gezogen habe.
Ja, ich denke, das haben ganz, also Sie haben da ja natürlich eine sehr tiefe Recherche, aber viele Bürgerinnen und Bürger, sagen wir mal, des deutschsprachigen Raumes, ob dies nun die Schweiz ist, die lieben Österreicher oder wir hier als Deutsche, haben, denke ich, gemerkt, dass nichts ist so, wie man es uns gesagt hat. Ich denke, diese Erkenntnis ist den meisten Leuten jetzt gekommen und dass es eben doch so ist, wie die sogenannten Schwurbler, die Menschen, die also auf die Straße gegangen sind und sich dagegen gestellt haben und viele der Theorien, die von Anfang an aufgestellt haben, wo man gesagt hat, das ist ja alles Hanebüchen, das haben die sich an den Haaren herbeigezogen, die sind eben doch nicht an den Haaren herbeigezogen. Beispielsweise die Geburtenrate, die dramatisch immer weiter nach unten geht, oder die Übersterblichkeitsrate, die nach wie vor sehr hoch ist. Wir könnten noch viel weitermachen, ob Sinnhaftigkeit der Maske, da gibt es wahrscheinlich auch Möglichkeiten, um das bei Ihnen in dem Chatbot zu befragen. Da möchte ich gleich mal dazu sagen, unten in der Videobeschreibung sind alle Links zu dem, was Herr Jaitschko macht, zu finden und können da angewandt werden. Meine zweite Frage an Sie. Sie hatten es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, für wen das Tool ist. Bedeutet das, dass hier, wenn jetzt jemand sagt, ich bin vielleicht Betroffener, ich habe einen Verwandten verloren oder Freunde oder ich bin sonst irgendwie mit dieser Sache befangen, ich bin aber kein Anwalt, darf diese Person das dann nicht nutzen?
Grundsätzlich kann sich jeder bei uns melden, der interessiert ist. Ja, wir verstehen uns ein Stück weit und auch das ist die Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwalt, dass wir auch eine legale Expertise sozusagen haben. Wir sind uns ein Stück weit als Bürger bewusst, dass wir Aufklärung betreiben müssen, was diese Zeit betrifft. Das ist, finde ich, auch eine Staatsbürgerpflicht, die ich für mich in Anspruch nehme. Wie das dann gewertet wird von dem jeweiligen Benutzer, das bitte überlasse ich dann die Interpretation dem jeweiligen Benutzer. Dieses Werkzeug ermöglicht es aber tatsächlich aufzudecken, ob ich mit einer These recht habe, faktisch oder nicht. Und ich bekomme ganz auch immer die Referenz dazu. Weil es gibt durchaus auch Dinge, die kontrovers sind oder wo die, wir leben in einer komplexen Welt und die Welt ist nicht nur schwarz und nicht nur weiß. Und es gibt in die eine oder andere Richtung, gibt es da Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Und dieses Werkzeug soll objektiviert helfen, die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Ja, das ist so die. Aber wir richten uns schon natürlich an Rechtsanwälte, die interessiert sind, die beispielsweise auch ihre eigenen Mandantendaten dann verschneiden möchten, so wie unser Rechtsanwalt das gemacht hat mit seinen Klientendaten. Denken Sie beispielsweise an Untersuchungsausschüsse. In Österreich, ich weiß nicht, in Deutschland wird es wahrscheinlich ähnlich sein, aber wenn es in Österreich einen Untersuchungsausschuss gibt oder gäbe zu diesem Thema, die haben ja alle zu kämpfen mit riesigen Datenmengen, PDF-Dokumenten, E-Mail-Korrespondenz und so weiter. Und dieses Werkzeug richtet sich dann natürlich auch an beispielsweise die Politik, Journalisten, Rechtsanwälte, aber natürlich auch private interessierte Persönlichkeiten. Wir haben zum Beispiel sehr viele Ärzte, die sich auch angemeldet haben, und das als Recherchewerkzeug zu verwenden. Ja. Das ist so aber im Prinzip kann sich jeder anmelden, also wir sind da offen für jedermann. Ja? Es ist nur so, dass wir, das will ich schon noch dazu sagen, bei der Anmeldung wirklich checken, ob da ein Mensch dahinter steht, ja, und eine manuelle Prüfung machen. Die ersten haben wir einfach alle angerufen, ja, und gefragt, was so die Motivation ist, dieses Werkzeug zu verwenden. Auch ein bisschen aus Eigenschutz, weil ich muss Ihnen auch ganz offen sagen, ich mag da auch nicht jeden Verrückten drauflassen, weil das kann man natürlich auch in jede Richtung dann vielleicht ins Gute und ins Böse interpretieren. Ja?
Ganz klar. Also ich finde das auch in Ordnung. Man sollte wissen, mit wem man Geschäfte betreibt. Und das ist nun mal Ihr Produkt, wenn man so möchte, Ihr Werkzeug. Und Sie haben volles Recht, auch nachher zu schauen, wer dieses nutzt. Ganz klar. Ich meine nur, dass aus den Reihen der Bevölkerung ein deutlich größerer Wille bestehen würde zur Aufklärung, als dies aus den Reihen der Politik ist. Da ist ein Unwille zur Aufklärung. Und deswegen haben wir auch erlebt, dass zur Corona-Zeit selber alle Aufklärer diffamiert wurden, massiv attackiert wurden, und das nicht nur von nationaler, sondern auch von europäischer Ebene. Und da kommen wir gerade mal zum nächsten Punkt. Und zwar letztes Jahr schon hat die EU ja einen umfassenden All-Akt verabschiedet, der ein anderes Produkt ihrer Firma als Hochrisiko-Anwendung einstuft. Was genau haben Sie denn da Gefährliches entwickelt?
Also, Sie haben recht, der sogenannte EU-AI-Act ist ja einer der Gesetzgebungen in der Europäischen Union, die in diesem konkreten Fall den Umgang mit künstlicher Intelligenz regelt. Zusätzlich auch zu anderen sogenannten Acts, zum Beispiel den Digital Service Act, der, glaube ich, auch schon mal Thema in einer ihrer Episoden, Podcast-Episoden war. Und was natürlich versucht wird, ist, dass diese Technologie reguliert wird für spezifische Anwendungsfälle. Die Europäische Union hat sich dazu entschlossen, Anwendungen und in unserem Fall, also in meinem Fall, ein Produkt, das ich entwickle aus dem Personalbereich, um Personen mit künstlicher Intelligenz, die Personalern, Recruitern, die Vorauswahl von von Kandidaten zu ermöglichen mit Hilfe dieser Technologie. Und da hat natürlich der Gesetzgeber bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar die Angst, dass eine gewisse Voreingenommenheit, ein gewisser Bias entsteht beim Anstellen oder bei der Vorauswahl von Kandidaten auf gewisse Stellen beispielsweise. Genau, und das heißt, Personalanwendungen, die künstliche Intelligenz einsetzen, werden eigentlich, je nachdem, wo sie eingesetzt werden, als sogenannte Hochrisiko-Applikation eingestuft von der Europäischen Union. Und diese Hochrisiko-Applikationen, in unserem Fall, wie gesagt, wir bauen jetzt keine Bomben, sondern wir versuchen, Leute auf bessere Jobs zu vermitteln und den Personalverantwortlichen eine objektivierte Vorauswahl von Kandidaten zu ermöglichen. Genau, und diese Hochrisikoanwendungen werden dann von lokalen Behörden, ich glaube, in Deutschland ist das die Telekom-Regulierungsbehörde, wenn ich mich recht entsinne. Es ist noch nicht ganz klar, wo das in jedem Land passieren wird, aber eine Behörde wird dann die Zertifizierung quasi übernehmen von solchen Hochrisikoanwendungen. Das ist natürlich mit Compliance-Kosten verbunden und so weiter.
Ja, das, und es klingt auch sehr, sehr drastisch, Herr Jatschko. Also wenn ich sowas höre, Hochrisikoanwendung, könnten Sie Ihre Firma mit dieser Gesetzeslage überhaupt in Österreich oder in Europa gründen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage haben wir uns natürlich als Startup auch gestellt. Und aus verschiedensten Gründen haben wir eben, und das ist einer der Hauptgründe, ist der sogenannte EU AI Act, haben wir unsere Firma in Amerika gegründet. Ich habe auch noch Co-Founder aus der Ukraine. Das war der zweite Grund, warum wir in Amerika gegründet haben, weil die einfach auch das Land nicht verlassen konnten, weil sie wehrpflichtige Männer sind. Aber Softwareentwickler, und wir gemeinsam entwickeln dieses Produkt. Das heißt, das waren eigentlich zwei Gründe. Das eine ist der regulatorische Aspekt, der dazu geführt hat, dass wir das Unternehmen in Amerika gegründet haben. Und Sie sehen es auch bei vielen anderen Unternehmen oder KI-Technologien, die jetzt auf den Markt kommen oder eben nicht auf den europäischen Markt kommen. Zum Beispiel Apple Intelligence ist die KI von Apple, oder auch von OpenAI, der sogenannte Advanced Voice Mode. Es gibt viele verschiedene Funktionalitäten innerhalb von KI-Anwendungen, die in Europa entweder gar nicht oder verspätet auf den Markt kommen. Und wir wollen natürlich mit unserer Technologie vorne mit dabei bei dieser Revolution sein. Und da hält uns das eigentlich diese Regulatorik stark auf. Und es verursacht natürlich auch eine gewisse Unsicherheit bei unseren Kunden und Prospects, die sich für solche Lösungen interessieren, weil die natürlich dann, ja, wenn das nicht abgenommen ist, auch natürlich zögern, solche Lösungen einzusetzen in ihren Unternehmen. Ja.
Aber Herr Jatschko, ich meine, wenn wir uns jetzt mal das Bild Europas anschauen, die teilweise immer mehr ins Hintertreffen geraten, auf jeden Fall Westeuropa, ich meine, Polen geht es sehr, sehr gut. Polen ist ja auch einen ganz anderen Weg gegangen, Polen und Ungarn, der offensichtlich sehr gut funktioniert, während der Westeuropas, ja, das auf jeden Fall fragwürdig ist. Und jetzt höre ich hier von Ihnen, dass das, was als die Zukunft von Data-Experten bezeichnet wird, künstliche Intelligenz, in Europa sehr kritisch bis sogar feindselig betrachtet wird. Ich werfe dieses Wort jetzt mal rein. Sie dürfen es gleich selbst bewerten, ob das übertrieben ist. Aber wenn selbst der Technologiegigant Apple sagt, dass er vorerst keine KI für die iPhones in Europa anbieten wird, weil die Regulatorik das nicht zulässt, schützen die Europäer die eigenen Bürger jetzt stärker, als es vielleicht die Amerikaner machen? Oder ist es so, dass man, wie soll ich sagen, die wirtschaftliche Prosperität Europas durch diese neue KI, das KI-Zeitalter verpasst oder ablehnt?
Also ich würde das vielleicht sogar ein bisschen drastischer sagen. Das ist eine ja schon sehr lange Entwicklung, die eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung begonnen hat, wo viele Unternehmen ja eigentlich auch schon gegängelt wurden mit dieser Datenschutzgrundverordnung. Das Einzige, was passiert ist, dass jeder auf seiner Webseite irgendwelche Cookie-Banners und Zustimmungen erteilen muss, dass seine privaten Daten verarbeitet werden. Da hat das eigentlich begonnen schon. Und jeder Act der EU schränkt die Nutzung von, aus meiner Sicht, Daten und Technologie immer mehr ein. Es gibt natürlich schon sehr, ich bin persönlich auch natürlich ein Freund von Datenschutz. Ja? Das heißt ja nicht, dass man Daten nicht auch verwenden kann, und dass diese nicht auch schützenswert sind. Ja? Aber das Problem, das glaube ich, die EU hat, ganz speziell aber auch Deutschland und Österreich, muss ich ganz dazu sagen, die Deutschen und die Österreicher tendieren dazu, diese Regulatorik nochmal 5 Schritte draufzusetzen und es dann nochmal komplizierter zu machen. Und das endet dann darin, dass man eigentlich nur mehr Diskussionen über Datenschutz, Ethik, Fragen und sonstige Dinge hat, die eigentlich oft in realen Kundensituationen gar keine wirkliche Rolle spielen für diesen spezifischen Use Case. Und deswegen hat diese Entwicklung ja nicht erst heute begonnen. Und ich würde es echt drastischer formulieren. Wir haben die Entwicklung, was das Thema KI betrifft, nicht verschlafen, sondern wir haben nicht mal versucht zu träumen. Ja? Es ist nicht mal losgegangen. Der Zug ist längst abgefahren für Europa, was dieses Thema betrifft. Weil alle großen Technologieanbieter, speziell wenn es um diese Large Language Models geht, es gibt zwei Ausnahmen, zwei europäische, ein französisches Startup, das sich Mistral nennt, die aber auch sehr stark mit Microsoft kooperieren. Und dann gibt es noch Aleph Alpha in Deutschland, die aber ein Stück weit von der Qualität auch sehr stark ins Hintertreffen geraten sind, aus meiner Sicht. Also was die Produktqualität betrifft. Und alle anderen Anbieter sind Meta, Google, Microsoft natürlich. Und das war's dann am Ende des Tages. Ja. Und all diese großen US-Unternehmen haben natürlich auch Datencenter in Europa. Das heißt, ich persönlich arbeite gar nicht mit europäischer Technologie. Das Einzige, was wir machen, ist dann Software zu entwickeln, die diese geniale Technologie, die alles verändern wird aus meiner Sicht, von dem wir die letzten, also ich bin jetzt 25 Jahre in diesem IT-Geschäft, das wird sehr, sehr viel verändern, gerade in der Wissensarbeit, in der Recherche, so wie ich das vorher gezeigt habe. Und da schießen sich die Europäer gerade ins Knie. Ja?
Einmal
Ich habe
wieder auf
immer,
jeden Fall.
ja, und ich finde es halt besonders schade, dass speziell in Deutschland gibt es natürlich auch immer Einzelinitiativen, ja, und auch ganz tolle Leute, das will ich gar nicht sagen. Aber denen sind oft, also die werden nie in die Skalierung kommen mit ihren Ansätzen und Ideen. Und das finde ich persönlich schade, gerade Deutschland hat für mich extremes Potenzial, weil es doch trotzdem immer noch sehr viele gute Leute gibt. Aber die finde ich halt dann oft international. Die gehen dann halt, keine Ahnung, aus steuerlichen Gründen nach Zypern oder aus technologischen Gründen oder Funding-Gründen, weil sie VC-Kapital beispielsweise benötigen, vielleicht nach Amerika. Ja, und so gesehen sehe ich da eigentlich keine Zukunft auch für unser Unternehmen, was das betrifft. Natürlich schon in der Anwendung und um Kunden zu finden, aber das sind beispielsweise, wenn Sie sich da die Vereinigten Arabischen Emirate anschauen, Dubai und so weiter, die da wirklich eine ganz klare Strategie haben oder Saudi-Arabien auch, dort spielt die Musik sicher nicht in Europa.
Ja, sehr, sehr interessant, weil Saudi-Arabien ja immer als so rückständig betrachtet wird, die Leute aber keine Ahnung haben, dass die gerade mit 260 auf der linken Spur an uns vorbei rasen. Das werden die Leute noch einige Zeit nicht verstehen, wenn sie nicht selbst mal dort gewesen sind und sehen, in welcher Geschwindigkeit Veränderung dort umgesetzt wird. Und zwar auch kulturelle Veränderungen, auch Veränderungen, was ja Kritikpunkt immer war, Frauenrechte, Rechte im Allgemeinen, Bürgerrechte, in welcher Geschwindigkeit das Ganze jetzt gerade in ein neues Zeitalter gehievt wird. Meine letzte Frage an Sie, Herr Jeschko, wenn wir Sie jetzt schon mal hier bei uns im Interview haben und wir haben jetzt hier einen KI-Experten vor Ort, haben Sie für den normalen Zuschauer, den Bürger, der zuhört, ein paar Tipps, wie er besser KI nutzen kann, um sein eigenes Leben zu erleichtern, sei es im privaten Bereich oder vielleicht auch im geschäftlichen Bereich?
Absolut. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch ein Beratungsunternehmen, wo ich Menschen dabei unterstütze, diese Tools zu verwenden. Der Klassiker ist natürlich ChatGPT. Ich kann wirklich jeden raten, ChatGPT, auch die Bezahlversion zu verwenden. Mir erleichtert das Leben unglaublich, weil ich alles eigentlich, was ich tue in meinem geschäftlichen Bereich, aber auch in meinem privaten Bereich, automatisieren kann. Die Recherche ändert sich auch komplett, denn das ist im Prinzip, ich sage immer, früher hat es die Suchmaschinen wie Google gegeben und jetzt gibt es Antwortmaschinen. Für mich ist das eine Antwortmaschine. Ich suche nicht aus einer Liste von Ergebnissen, von Suchergebnissen meine Antwort, sondern ich bekomme zielgerichtet die Antwort dieser Maschine. ChatGPT ist da aus meiner Sicht das beste Werkzeug, um mal den Einstieg zu machen. Dann gibt es natürlich auch noch Claude von Anthropic. Das ist quasi auch ein US-Pendant dazu. Dann kann man natürlich auch bei Google sich umsehen. Aus meiner Sicht von der Qualität her nicht so überragend. Die holen aber jetzt auch auf beispielsweise. Da geht es jetzt aber eher um das Thema Textgenerierung, das Zusammenfassen von Texten, das neue Erstellen von Texten, was recht praktisch ist. Dann natürlich, was auch interessant ist im Unternehmenskontext, wenn Sie sich das Microsoft-Ökosystem ansehen, Stichwort Microsoft Copilot, wo Sie innerhalb von Outlook, Sie können sich Präsentationsunterlagen erstellen lassen mit künstlicher Intelligenz, die Bilder dieser Präsentationen gleich auch generieren lassen. Ich mache keine PowerPoint-Folien mehr, das macht für mich alles die künstliche Intelligenz. Ja. Und wenn ich irgendwelche Präsentationen habe, alles künstliche Intelligenz. Podcasts folgen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch Stimmklons, nicht? Dass man eine Texteingabe an die künstliche Intelligenz schickt und man bekommt fix fertig einen Audio-Podcast beispielsweise. Solche Dinge.
Gibt es denn, Herr Jajczko, ich hätte eine Frage. Viele dieser künstlichen Intelligenz Softwaremodelle, denen wird nachgesagt, dass sie mehr und mehr politisch auf Linie gebracht werden, dass die Antworten, da gibt es dann immer Videos, beispielsweise beim Wahlkampf jetzt in den USA, die künstliche Intelligenz sollte doch mal positive Vorteile von Donald Trump benennen, dann sagt es, nee, es gibt keine, und bei Kamala Harris, da wird dann seitenlang aufgezählt, beispielsweise. Oder wenn man in sehr, sehr kritische Themen reingeht, sagen wir mal, historische Aufarbeitung und so weiter, da gibt es ja viele Themen unterschiedlicher Bevölkerungen, vielleicht Intelligenzquotient unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, alles sehr picky Themen, dass die künstliche Intelligenz da sofort quasi sagt, da gibt es ein gewisses Blocken, da geht es nicht weiter in diese Richtung. Gibt es, also die Frage ist wahrscheinlich dumm gestellt, weil natürlich gibt es die, gibt es für den normalen Zugang eines Bürgers künstliche Intelligenzen, die nicht manipuliert sind?
Also es gibt schon Open-Source-Modelle, die man sich auf Plattformen wie Hugging Face beispielsweise, kann man die ausprobieren. Das ist aber eher etwas für Techies, sage ich jetzt mal. Ja, alle diese Large-Language-Modelle, wie zum Beispiel das von OpenAI, aber auch von Anthropic, haben sogenannte Content-Filter. Ja, das heißt, so wie Sie das vorher schon angesprochen haben, das ist im Prinzip nicht das Large Language Model selbst, sondern es ist ein, ich würde mal sagen, eine kleine Zensur, ja, die darauf schaut, dass die Antworten auch korrekt sind. Und in vielen Anwendungsbereichen ist das ja durchaus total sinnvoll. Aber natürlich, wenn es um politische Themen geht, wieder auch nicht. Ja. Und da das Trainingsmaterial dieser Large Language Models im Prinzip das Internet ist und zu einem sehr großen Teil auch Wikipedia, können Sie sich vorstellen, dass halt kontroversielle Themen dann entsprechend über diese Content-Filter auch gefiltert werden können. Ja? Und dass die Antworten, die von diesem Large Language Model geliefert werden, versuchen Sie mal auf ChatGPT das Bild eines deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg erstellen zu lassen. Sie werden keine Antwort bekommen, wenn Sie die gleiche Frage generiere mir das Bild eines amerikanischen Soldaten erstellen, bekommen Sie einen wunderbaren Soldaten als ein Bild eines amerikanischen Soldaten. Und das sind eben diese Content-Filter, die hier anspringen. Die Systeme sind so intelligent, dass sie die Intention dieser Fragen erkennen und dann diese Content-Filter ansprechen. Ja.
Ja,
Man kann
richtig.
das ein bisschen austricksen mit der richtigen Fragestellung. Ja. Deswegen lohnt es sich auch, sich mit dieser Technologie zu befassen, weil ich kann mit einer präzisen Fragestellung diesen Maschinen Antworten entlocken, die vielleicht jemand andere. Man muss sehr gut in der Lage sein, präzise Fragen zu stellen. Dann bekommt man durchaus auch überraschende Antworten. Ja? Aber so die Klassiker wie Klimawandel, also diese kontroversiellen Themen, nicht? Wahrscheinlich darf ich auch nicht mehr über Hoss und Hopf irgendwelche Fragen stellen, weil dann bekomme ich natürlich auch kontroversielle Themen heraus aus ihren Wikipedia-Themen. Ja? Und ja, das sind natürlich, und da sehe ich eigentlich die wahren Gefahren, über die Steuerung dieser Content-Filter haben natürlich diese Unternehmen die Kontrolle, was geantwortet wird. Ja, und das
Ja,
sehe ich
ja.
eigentlich als die viel größere Gefahr als eine HR-Applikation, die ich entwickle mit meinem Team, die dazu führen soll, dass die Leute bessere Jobs finden. Ja,
Ganz klar.
also, und
Und
auf
wenn wir
diese.
uns anschauen, dass beispielsweise bei Wikipedia das ja offiziell gar nicht mehr als Quelle genutzt werden darf, also offiziell sagen sämtliche Stellen Wikipedia nicht als Quellenangabe nutzen, wiederum stützt sich die künstliche Intelligenz bei ihrer Datensuche und quasi Wahrheitsfindung, wenn man das so nennen möchte, in Anführungszeichen, auf Wikipedia. Da sieht man ja nachher im Englischen würde man sagen, die Flaws, die das Ganze noch mit sich bringt. Deswegen ganz klar meine Frage, ob es da nicht Modelle gibt, die, sage ich jetzt mal, uneingeschränkter sind in der Handhabe, wenn man wirklich tief eintauchen möchte.
Also ja, die gibt es. Da kann ich die Plattform Hugging Face empfehlen, wo alle diese Modelle veröffentlicht werden. Ja, da gibt es auch Modelle, die diese Content-Filter nicht haben. Ja, einfach weil es auch Wissenschaftler gibt, die diese Systeme testen müssen. Ja, das ist aber dann eher nicht etwas für den typischerweise Otto-Normalverbraucher, sondern eher so für Techies wie mich. Ja, aber im Prinzip gibt es auch solche Systeme. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man, so wie wir das jetzt hier auch mit dem RKI-Chatbot gemacht haben, dass wir dann das eigene Datenmaterial nehmen und die künstliche Intelligenz trainieren. Und dann bekomme ich natürlich auch Antworten, die sich auf das jeweilige Referenzmaterial referenzieren. Ja, also so kann man, da gibt es mehrere Möglichkeiten, quasi diese Technologie trotzdem zu nutzen. Aber man muss sich bewusst sein, dass diese Content-Filter dazu führen können, dass die manchmal, ich habe immer einen Freund von mir, hat immer gesagt, die werden so weichgespült, die Antworten dann ein bisschen, ne? Dann immer relativiert. Ja? Aber wie gesagt, und das ist auch stetigen Änderungen unterworfen, das Ganze. Ja? Das heißt, das neue Release von ChatGPT, es kann natürlich sein, dass diese Content-Filter dann anders konzipiert sind, restriktiver sind, dass man nicht mehr alle Fragen stellen darf, ja, und ständig ein Content-Filter anschlägt. Ja.
Wie das eben so ist in der lupenreinen Demokratie. Herr Jaitschko, ich fand das sehr, sehr spannend, was Sie mitgeteilt haben. Einmal Ihren persönlichen Dienst an der Gesellschaft. Ich denke, das kann man so nennen, mit dem RKI-Chatbot an die Zuschauer. Wer das nutzen möchte, wer überhaupt mehr über Peter Jaitschko in Erfahrung bringen möchte, schaut unten in der Videobeschreibung. Dort werdet ihr alle relevanten Links finden. Ich fand das sehr, sehr spannend und vielleicht finden wir in Zukunft mal wieder ein Thema und dürfen Sie dabei auf unserem Kanal begrüßen. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die liebe Einladung, Herr Hopf. Dankeschön.